Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Uns Menschen gibt's noch gar nicht mal so lange auf dieser Erde und in dieser erdgeschichtlichen, ziemlich kurzen Phase haben wir schon eine ganze Menge verändert auf der Welt. Um die fossilen Energien zu verbrauchen zum Beispiel, die das Produkt eines Prozesses sind, der Millionen von Jahren gedauert hat, haben wir nicht mal 150 Jahre gebraucht. Und mindestens genauso effektiv vernichten wir die Lebensräume von Tieren. Durch Umweltverschmutzung, durch Abholzung von Wäldern oder weil wir Dörfer und Städte dahin bauen, wo eigentlich Tiere wohnen. Das sorgt dafür, dass ganze Arten aussterben. Andere Tiere passen sich immer mehr an auf die neuen Lebensräume, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, wenn Mensch und Tier immer enger zusammenwohnen und wie man da am besten mit umgeht, darüber hat Wissenschaftsjournalist und Biologe Jörg Zittler ein Buch geschrieben. Moin Jörg.
Morgen.
Dein Buch heißt Leg dich nicht mit Krähen an, wie Mensch und Tier zusammenleben können. Mhm. Bei Leg dich nicht mit Krähen an habe ich sofort Bilder von Alfred Hitchcocks Die Vögel vor den Augen. Hast du den Titel mit Absicht so gewählt?
Ja, die Krähen sind natürlich die Tiere, die in den Großstädten einfach präsent sind. Und ich komme ja aus Bremen und am Flughafen, da haben die das ja voll im Griff. Also das ist wirklich sehr interessant, da zu beobachten. Und deswegen kam ich halt auf die Krähen. Also sie sind einfach sehr präsent.
Krähen haben ja so in der Gesellschaft, habe ich so das Gefühl, ein eher schlechtes Image. Mhm. Ist Hitchcock schuld oder haben die ihr Image zurecht?
Naja, die hatten halt schon immer Probleme einfach wegen ihrer Farbe. Sie sind halt rabenschwarz, ja, oder... Sie waren auch immer in Verbindung mit irgendwelchen Pesten, mit irgendwelchen Seuchen oder dergleichen mehr, waren sie halt zusammen, sind sie halt aufgetaucht. Das war meistens nur Zufall, aber das ist den Menschen halt so irgendwo hängen geblieben. Der Hitchcock hat natürlich auch noch seinen Teil dazu beigetragen, wobei die Krähen da nur eine Nebenrolle hatte. Der hatte auch viele Stare dabei und auch andere Vögel. Also es war schon ein bisschen weiter gefächert bei ihm.
Was macht denn jetzt die Krähen so gefährlich aus deiner Sicht, dass du ihnen sogar einen Buchtitel widmest?
Naja, die Krähen haben einfach etwas, was wir Menschen ja auch haben. Sie haben eine hohe Intelligenz. Mhm. Und dadurch sind sie extrem anpassungsfähig. Und sie haben es wie kaum eine andere Tierart eben geschafft, ja, sich den Lebensraum, den wir eigentlich für uns zurechtgezimmert haben, eben die Städte, den Lebensraum haben sie für sich gewonnen. Also wir produzieren da massenweise Müll, wir halten es schön warm und ja, wir bringen dort Menschen in Bewegung, die immer irgendwie was hinterlassen. Das lieben Krähen und sie begreifen einfach auch, wie es in der Stadt abgeht. Also wenn die dort eben sehen, dass dort Autos fahren, dann wissen die, ich kann die Autos über meine Kastanien fahren lassen, dann sind die Kastanien zerquetscht und dann kann ich die leichter essen. Also die lernen eben auch sehr schnell aus den Lebensbedingungen des Menschen. Und dadurch sind sie eben extrem gut unseren Lebensverhältnissen angepasst. Und deswegen sind sie einfach präsent bei uns.
Jetzt sagst du, die sind schlau. Das könnte jemanden verwundern, der sich vielleicht schon mal mit Krähen auseinandergesetzt hat oder zumindest so ein bisschen, weil so ein riesen Hirn haben die ja nicht, ne?
Ja, das ist, jahrelang haben Zoologen und Neurologen dann ja einen Denkfehler gemacht, weil sie haben immer gesagt, das Denken, das findet nur im Großhirn statt und das größte Großhirn, das hat der Mensch und die Vögel haben eigentlich da nur verschwindend wenig und da, die haben halt ein riesiges Kleinhirn, das hat man eben gedacht, na, das Kleinhirn ist groß, um eben diesen Flügelschlag eben zu kontrollieren, aber es ist nicht zum Denken da. Und da hat man jetzt also doch gewaltig zulernen müssen. Die können denken. Also ich nehme das mal ein Beispiel, wenn man jetzt, man hat im Experiment Krähen ein Glas Wasser hingestellt mit Steinen. Und das Glas Wasser, da war nur ein bisschen Wasser unten drin, sodass sie eben nicht an Rand sich hinstellen konnten und eben mit dem Kopf da eben was aufschnappen konnten. Die Krähe war halt durstig. Mhm. Und da ist die hergegangen und hat die Steine in das Glas Wasser hineingeworfen. Aha. Und dadurch ist der Wasserspiegel nach oben gegangen. Ich sag dir ehrlich, ich kenne Menschen in meiner Umgebung, die das nicht hingekriegt hätten.
Ja, das ist auf jeden Fall faszinierend. Das heißt, Biologen haben Raben, Krähen unterschätzt eine ganze Weile, ja?
Ja, generell Vögel wurden unterschätzt. Man hat, wenn man bei Vögeln hingeguckt hat, dann hat man auf Kakadus oder Beos oder Papageien geguckt, weil die sprechen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich wirklich nur Nachplappern. Also die wissen nicht um den Inhalt von dem, was sie da von sich geben. Interessant sind wirklich dann die Vögel, die eben handeln. Und da gehört die ganze Gruppe der Krähenvögel, das sind Nebelkrähen, das sind auch die Elstern, gehören dazu, die Dohlen. Auch dies sind sehr intelligente Vögel. Und natürlich die Raben, die gehören dazu.
Mhm. Sollten wir uns eigentlich deshalb nicht mit Krähen anlegen? Also hast du das gemeint mit dem Buchtitel, weil die so schlau sind oder weil die uns möglicherweise auch wirklich gefährlich werden können? Man hört ja so gefühlt in letzter Zeit immer häufiger auch mal so von Angriffen von auf Jogger im Park zum Beispiel. Ne?
Ja, dass Krähen machen das, also gerade in der Brutzeit, also im Frühjahr, geht das ja los. Dann, wenn man dort den Nestern etwas zu nahe kommt, und wir merken das gar nicht, wenn wir deren Nestern zu nahe kommen, weil wir die gar nicht sehen, die sind irgendwo in den Bäumen halt drin, dann können die schon mal eine Attacke fliegen, das ist in der Tat so. Ansonsten, man sagt denen auch nach, dass die beispielsweise auch Kälber zu Tode picken würden und sowas. Das ist alles Kokolores. Mhm. Also die halten sich schon, also wenn eine Kuh jetzt beispielsweise ein Kalb wirft, dann kommt ja da eben auch noch eine Menge Blut und was der Kuckuck was alles raus. Und darum kümmern sich die Krähen. Also die geraten auch immer noch heute gerne in ein falsches Image. Wo sie natürlich problematisch einfach sind, eben an Flughäfen. Ich habe das vorhin schon gesagt, am Bremer Flughafen sind die und da haben die echte Probleme. Also wie sie die Tiere da irgendwo ein bisschen von der Landebahn also weghalten. Weil da tauchen die ja eben auch zu Hunderten auf. Und das haben wir gerade im Frühjahr, da ist das so, da sind die ja zu Hundertschaften. Das hat man ja auch schon wahrscheinlich in anderen Städten gesehen.
Klar, ja.
Zu Hundertschaften tauchen die auf und wenn die dann in der Horde losfliegen und sich dann irgendwo auch ein Opfer gesucht haben, von dem sie sich beispielsweise bedroht fühlen, und wenn es nur eine Katze oder ein Hund ist, dann gehen die ab. Ja, also lassen die sich auch nicht mehr so einfach ohne weiteres stoppen.
Was macht man denn dann so an einem Flughafen gegen Krähen? Ich habe irgendwo gesehen, Eulen aufhängen, so Eulenattrappen?
Ach, oder
so.
Man hat schon alles mögliche versucht. Also man hängt dann irgendwelche Bussarde oder Falken auf, also als Modell, bringt überhaupt nichts. Das schnallen die Krähen sofort, dass die nicht echt sind. In Hannover haben sie das ganz schlimm gemacht. Die hatten ein großes Problem am Stadion, weil da haben die Krähen aus den Fensterdichtungen, also haben immer die Fensterdichtungen rausgepickt, wahrscheinlich um was als Nestmaterial zu haben. Das wollte natürlich Hannover 96 nicht. Und da haben sich auch was überlegt, wie können wir die fernhalten. Und da haben die tatsächlich Krähenkadaver, also mumifizierte Krähen, haben die überall am Stadion aufgehakt. Oh Gott. Mit der Folge, dass die Zuschauer und die Spaziergänger abgeschreckt waren. Die sind da nie wieder spazieren gegangen. Während die Krähen, die haben das halt auch begriffen, naja, wenn die tote Krähen da aufhängen, ist das ja für uns nicht gefährlich. Die begreifen schon, für uns ist nur gefährlich, wenn wir sehen, dass jemand eine Krähe umbringt.
Klar.
Ja, aber wenn man eine tote, das ist halt so ein Prinzip des Mittelalters, da hat man das auch gemacht, da hat man die Kriminellen, die aufgehängt haben, vor die Burgtore da gehängt und da sollten die abgehalten werden.
Okay, also wir halten nochmal fest, Krähen sind schlau, man kann sie nicht so direkt verarschen, das checken die alles, ja. Krähen sind aber nicht so gefährlich wie ihr Ruf, können vielleicht mal auf dem Jogger losgehen, wenn die ihren Nestern zu nahe kommen. Und Krähen wäre mir jetzt tatsächlich auch nicht als erstes eingefallen, wenn es darum geht, dass es mal wirklich schwierig werden kann beim Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Da wäre für mich so ein Klassiker Raubtiere. Ist jetzt nicht so unbedingt das Thema bei uns hier, aber wir Menschen, wir bauen ja gerne mal Dörfer an Orte, an denen früher Tiger allein im Dschungel gewesen sind oder sowas. Ne? Und sowas beschreibst du auch am Anfang von deinem Buch, dass sich da auch Tiger mittlerweile anpassen und dann eben die Menschen fressen, die da rumlaufen, obwohl die ja eigentlich mal Respekt hatten vor Menschen. Ne?
Ja, das ist eigentlich Prinzip von seiner Entwicklungsgeschichte, von der Evolution. Er hat ja tierischen Respekt vor allem, was also auf zwei Beinen läuft. Aber dadurch, dass man jetzt eben seinen Lebensraum so beschnitten hat, geht der dann eben, kollidieren einfach die Lebensräume des Menschen mit dem des Tigers. Und man spricht dort unten eben auch von den Man-Eatern. Und die haben schon beachtliche Quoten. Das sind also allein in Bangladesch sind das also über 100 Menschen, die dort von Tigern getötet werden. Und man hat sich dort auch versucht, was einfallen zu lassen. Also das Problem, sagen wir jetzt mal, in Indien ist, man kann aber nicht einfach Tiere abschießen. Also die Bevölkerung reagiert da sehr sensibel drauf. Das mögen die nicht. Also auch wenn es jetzt ein Raubtier ist, also hat man das versucht, die einzufangen, also zu betäuben und dann einzufangen. Aber die sind ziemlich robust. Das heißt, die torkeln dann auch noch unter Narkose irgendwo in den Busch rein und dann findet man sie einfach nicht mehr. Dann waren die Arbeiter, die in den Dschungel gegangen sind, die waren recht pfiffig. Die haben sich Masken aufgesetzt, aber nicht vorne, sondern hinten. Und dadurch hatten sie zwei Gesichter.
Aha.
Und der Tiger greift immer von hinten an. Also der will nicht die Augen sehen, die will er einfach nicht sehen. Also immer von hinten. Und jetzt war das Problem, es hat er vorne Augen und hinten Augen gehabt. Das hat ihn schon irritiert. Und dann gingen tatsächlich die Angriffe zurück. Nur irgendwann hat er mal ein Arbeiter einen Fehler gemacht. Der hat sich dann in die Hocke begeben und dadurch wurde er ja kleiner, war er ja kein Zweibeiner mehr.
Verstehe.
Und da wurde er dann für den Tiger wieder interessant, so nach dem Motto, naja, wenn er so klein ist, da kann er ruhig vier Augen haben, gehe ich mal drauf. Und dann war die Sache mit den Masken erledigt, dann haben die begriffen, die haben uns hier reingelegt, das sind ja trotzdem irgendwie noch Menschen und keine Fabelwesen und haben dann weitergemacht. Aber in Indien muss man sagen, die Bevölkerung geht da relativ entspannter mit um. Also die sagen, okay, da müssen wir mit leben. Der macht ja auch nur das, was die Natur ihm aufgegeben hat.
Das ist tatsächlich eine relativ entspannte Haltung, vor allen Dingen, wenn du sagst, irgendwie 100 Menschen im Jahr werden gefressen. Ne?
Ja, das muss man wirklich sagen. Wenn man bedenkt, also ich kann mich erinnern, als damals der Problembär Bruno über die Grenze kam, der hat mal hier ein bisschen rumgeschnuppert und buff, wurde schon erschossen. Mhm. Also da ist man doch wesentlich empfindlicher. Und bei den Wölfen sieht man das ja auch, wie empfindlich man hier ist.
Ja, da wird ja jetzt auch wieder drüber diskutiert. Ja. Ne? Du führst in deinem Buch noch viele weitere Beispiele an, wie Menschen und Tiere immer mal wieder aneinander geraten. Woran liegt das eigentlich? Ist da immer der Mensch dran schuld? Also das, was ich gerade so als Beispiel genommen habe, zu wenig Lebensraum für Tiere, weil wir immer weiter vordringen in die Natur?
Ja, also das muss man jetzt, egal ob man das aus Tierschutzmotiven sieht oder aus Biologenmotiven oder was, der Kuckuck, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also die Konflikte, die gehen letztendlich immer vom Menschen aus. Entweder dadurch, dass er den Tieren den Lebensraum nimmt oder auch durch den Klimawandel, dass er dadurch also bestimmten Tieren eben tatsächlich die Möglichkeit gibt, sich in Breiten zu erweitern, wo sie früher nicht sind. Also wir haben jetzt beispielsweise die Tigermücke hier, die lebt normalerweise im Amazonas und die setzt sich bei uns fest, und die Malaria Mücke, die Anopheles-Mücke, die wird auch wieder hier zurückkommen. Der alte Schiller, der Schriftsteller damals, der hat Malaria in Mannheim gekriegt. Dann ist die Krankheit verschwunden, und das ist durchaus vorstellbar, dass die wiederkommt. Das ist dann also dem Klimawandel geschuldet. Es ist halt folgendes, wir sind ja auch sehr viele Menschen, und wir nehmen den Tieren Lebensraum weg, und das Artensterben, das läuft, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Mhm. Also man denkt, ungefähr 30% der Arten, die da sind, die sind bedroht, und man sagt also, das sechste Artensterben in der Geschichte jetzt der Erde, das ist im vollen Gange. Aber das bedeutet nur, dass eben die Vielfalt der Arten zurückgeht, aber andere Arten passen sich den neuen Bedingungen, die der Mensch geschaffen hat, eben extrem gut an. Und die werden für uns ein Problem.
Das heißt ja im Prinzip auch, man kann es ja auch andersrum ausdrücken, für sowas wie die Tigermücke ist der Klimawandel gar nicht mal so schlecht. Die profitieren davon, weil sie sich ausbreiten können.
Ja, das ist ein Sechser im Lotto, natürlich. Mhm. Ja, also wir sorgen ja auch noch für die Verbreitung. Die Tigermücke, die wird es natürlich von Südamerika bis zu uns nicht schaffen, aber die kann sich ja irgendwo im Flugzeug festsetzen. Ich meine, es gab in Südamerika und auch in Asien gab es einige Fluggesellschaften, wo dann tatsächlich die Stewardessen durch die Gänge gelaufen sind und haben dann also tatsächlich Insektenspray über die Passagiere gesprüht, um eben diese Wanderung zu verhindern. Aber diese Tiere, die kommen auch über Sachtransport, also beispielsweise über Kiwis, über Bananentransport, aber auch über Kiestransporte. Die Tigermücke, das konnte man sogar ganz schlüssig nachweisen, die ist über den internationalen Reifenhandel hat die sich erweitert. Mhm. Das heißt also, in den Reifen, wenn die transportiert werden, da sammelt sich Wasser, Regenwasser an. Mhm. Und in diesem Regenwasser haben die Tigermücke ihre Larven gelegt. Und diese Larven sind dann mit den Reifen eben ja über die Welt verbreitet worden. Und deswegen haben wir sie jetzt hier.
Verrückt. An einer Stelle schreibst du, dass der Mensch eigentlich gar nicht mal so gut angepasst ist auf die von ihm verursachte Veränderung. Warum?
Ja, wir bilden uns das halt ein. Ne? Aufgrund unserer geistigen Fähigkeiten, aufgrund unserer Großhirnrinde bilden wir uns ein, dass die Probleme, die wir geschafft haben, dass wir die auch lösen können. Das ist ungefähr so, als wenn ein Unfallopfer auf der Autobahn bei sich selbst eine Herzmassage macht. Also das klappt wirklich nicht, weil die Tierwelt, die hat einen Partner an ihrer Seite, der für uns nicht zu bewältigen ist. Das ist die Evolution. Mhm. Das heißt, wenn wir die Welt verändern, erzeugen wir auf die Tierwelt einen Anpassungsdruck. Unter diesem Anpassungsdruck gehen einige Tierarten in die Knie, die verschwinden, aber andere Tiere, die werden dadurch also immer besser und werden auch immer besser angepasst der Welt, die wir geschaffen haben. Und sie sind da erheblich schneller als wir. Ich meine, man muss mal überlegen, wenn in unserem menschlichen Leben, gerade jetzt hier in Europa, da ist eine Frau ja froh, wenn sie zwei Kinder kriegt. Mhm. Drei ist ja schon viel. Ja, und wenn eine Ratte, ja, die schafft das dann eben innerhalb eines Jahres auf 300 oder 500, wenn es sein muss. Und das ist halt einfach folgendes, wenn ich dann pro Jahr so einen Nachkommensatz habe, das sind ja praktisch Versuchsmodelle, die sich in der Welt bewähren können. Und bei 500 habe ich natürlich wesentlich mehr Chancen pro einem weiblichen Tier, als wenn ich jetzt nur zwei oder drei mache. Das heißt, das Tempo, wie die sich anpassen können, ist ein ganz anderes als bei uns.
Es gibt aber auch Tiere, die eigentlich ganz gut mit uns Menschen zusammenleben, vielleicht auch von dem Zusammenleben ein Stück weit profitieren, jetzt mal abgesehen von Tieren wie der Tigermücke, die uns dann am Ende auch noch schaden. Ja. Also weiß ich nicht, zum Beispiel Vögel, die in Parks jetzt wohnen, Waschbären, die nachts Mülltonnen durchwühlen, die sind ja eigentlich harmlos, die machen jetzt nicht unbedingt Krawall oder sowas, ne?
Naja, ich meine, die Wildschweine in Berlin beispielsweise, die machen ganz schön Krawall.
Das stimmt natürlich. Da hatte ich auch schon die ein oder andere interessante Begegnung, möchte ich sagen.
Ja. Also die kommen ja auch in die Gärten rein und auch der Waschbär, der ist ja auch sehr clever. Der hat ja auch so diese Hände, mit denen er alles Mögliche aufkriegt. Der kann sich dann also auch in Dachböden verschanzen. Und auch Steinmarder beispielsweise, die gehen auch ganz gerne also unter die Häuser. Ich meine, die bedrohen jetzt nicht unmittelbar unser Leben, aber sie können schon ganz schön Trouble machen, das ist so.
Es gibt auch Meister der Anpassung. Du schreibst in einem Beispiel über Straßenhunde in Moskau, die tatsächlich die Öffis da benutzen, ja?
Ja, also das mit den Hunden ist ja generell ein Problem. Der Hund ist ein Tier, der uns auch von der Evolution her einfach wunderbar kennt. Seit vielen tausenden Jahren lebt er mit uns zusammen. Der weiß, wie wir ticken. Und das ist ein großes Problem bei den Hunden jetzt auch. Also in Moskau merkt man, dass da Leben insgesamt, geht man davon aus, so stabiler Bestand von 35.000 Straßenhunden. Also Hunden, die irgendwo ihren Ursprung da drin haben. Also das ging irgendwann im 19. Jahrhundert los. Da haben die Moskowiter, die haben sich gerne Hunde geschenkt und haben sie festgestellt, doof, ich habe selbst nichts zu essen, muss den auch noch füttern. Und haben sie den halt rausgesetzt. So, und dann dadurch hat sich dann langsam dann ein wilder, verwilderter Hundebestand aufgebaut. Und die haben sich eben jetzt angepasst. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass die größtenteils in den Außenbezirken wohnen und leben, aber zum Arbeiten tatsächlich mit der U-Bahn in die Stadt reinfahren. Das heißt also, die gehen morgens tatsächlich wie die anderen Moskowiter Zweibeiner, also die Menschen gehen die dann dahin, steigen in die U-Bahn ein, fahren ein paar Stationen und die wissen auch, wo sie aussteigen müssen. Also die Wissenschaftler, da gibt es Verhaltensforscher, die haben sich darum bemüht, die Rätsel.
Ja, ist ja unfassbar auch, ja.
Ja, ob die das über die Ansage machen, aber die verstehen ja eigentlich nicht, was da gesprochen wird. Oder aber über den Geruch, der eben von den U-Bahn-Stationen kommt. Oder auch über die Geräuschkulisse, das kann sein. Das sind ja die Sinne, die bei Hunden sehr gut funktionieren, das Hören und das Riechen. Dann steigen die da aus und dann haben die so spezielle Banden, die da spezialisiert drauf sind, sich Futter zu besorgen. Also entweder sind das die klassischen, sag ich erstmal, Pennerbanden, das heißt, die gehen zu den Mülleimern und räumen einfach die Mülleimer leer. Da müssen sie sich dann auch beispielsweise mit Krähen oder so auseinandersetzen, weil die machen das genauso. Oder aber sie machen gezielte Überfallaktionen, die jetzt nicht sonderlich grausam, brutal sind, aber sagen wir mal, ein Hund bellt und der Mensch erschreckt sich, hat aber noch sein Brötchen in der Hand und dann fällt es ihm raus und ja, und dann ist es auf dem Boden, da kommt der andere Hund. Oder man macht es, das ein Hund, der hat dann wirklich den besonderen Dackelblick, der ist niedlich und lieb und der Mensch geht dahin, bückt sich, kommt von hinten, großer Hund, schubst den Menschen um und der lässt auch alles fallen und dann kann man sich dann um das Brötchen kümmern. Also da gibt es die unterschiedlichsten Strategien.
Aber hochprofessionalisiert, so klingt das ja.
Ja.
Weiß man denn, warum die dann nicht einfach dann da auch, ich sag, du hast gerade eben so schön wohnen gesagt, wo sie arbeiten, also warum dieser Weg durch die Bahn?
Naja, also sie wissen, haben einfach durch Erfahrung, durch Versuch und Irrtum festgestellt, mit der U-Bahn kommt man wohin. Und sie haben eben festgestellt, da kommen wir auch dahin, wo das Nahrungsreservoir ist. Und sie bleiben eben in den Außenbezirken, weil da geht man ihnen nicht zu Leibe.
Ah, ich verstehe.
Da hat man einfach die Sicherheit. Und da lassen auch die Leute sie in Ruhe, weil auch die Russen haben eigentlich ein relativ entspanntes Verhältnis zu den Hunden, die in den Städten natürlich nicht mehr so. Also die Jogger zum Teil, die sind da also auch schon ziemlich panisch geworden, was die Hunde angeht und das also auch mit gutem Recht.
Bleiben wir noch so einen Moment in der Stadt. Gibt es sonst Tiere, die sich so als Spezialisten für die Stadt herausgestellt haben, also die so Strategien entwickelt haben, um so die Übermacht von uns Menschen, um denen der was entgegenzusetzen?
Ja, also bestens ans Stadtleben angepasst sind natürlich die bereits erwähnten Krähen. Ja, und aber wir müssen eine Sache auf jeden Fall, ja, müssen wir noch erwähnen, auch wenn die nicht appetitlich ist. Ich meine, das ist generell, müssen wir sehen, wir reden jetzt hier nicht über appetitliche Tiere. Die netten, die sympathischen Tiere, die gehen durch das Artensterben verloren. Beispielsweise jetzt der Panda-Bär oder Koala-Bär oder was auch immer. Die Tiere, die wir nett finden, die verschwinden. Aber die, die wir nicht so nett finden, die bleiben. Und das ist eben ein Tier, da müssen wir drüber reden, das ist die Ratte. Die ist natürlich extrem gut angepasst. Und zwar ist es nicht die Hausratte, wo man das meint, ja, dass sie an unser Haus angepasst ist, weil die steht mittlerweile tatsächlich, ist kein Witz, unter Artenschutz, weil die sich nicht mehr durchsetzen kann, sondern die Wanderratte. Und das ist die mit dem Überbiss, die mit den komischen Ohren. Mhm. Ja, da findet man einfach nicht viel Nettes dran. Und die ist in der Stadt halt einfach wunderbar, hat die sich angepasst.
Warum, was kann die so? Was macht die richtig? Was sind ihre Tricks quasi?
Ja, Hausratte hat immer den Fehler gemacht, deswegen heißt sie Hausratte, die hat die Nähe des Menschen gesucht. Mhm. Das heißt, die ist in die Vorratskammer gegangen und da hat der Mensch sie meistens erwischt. Spätestens dann, wenn er sich 2 oder 3 Katzen angeschafft hat, dann war es für die Ratte Ende, da ging nichts mehr. Die Wanderratte, die geht in die Kanalisation. Da ist sie ja praktisch unter der Erde, da ist sie unentdeckt, da kommt keiner hin, da kommen keine Raubvögel hin, die Katze geht da auch nicht hin. Katzen mögen es bekanntlich nicht dreckig und nicht nass, also die gehen da nicht hin. Und da können sie also ihr Leben leben und sie kriegen das, was sie brauchen, nämlich eine Menge Abfall, der eben auch in den Kloaken da unten schwimmt, weil es gibt immer noch viele Menschen, die Reste von ihrem Essen nicht normal in der Mülltonne entsorgen, sondern einfach durchs Klo runterspülen und das reicht diesen Tieren. Und die gehen auch dann nicht in das Kloakenwasser rein, die lassen wirklich wie so eine Angel ihre Schwänze da drin baumeln und holen das dann raus und lassen dann das erstmal am Rande stehen, damit das trocknet. Dann legen sich also so Vorratskammern an und dann kommen sie wieder und fressen das.
Schmeckt dir dann vielleicht auch besser, wenn es trocken ist?
Ja, natürlich. Wobei geschmacklich sind so Ratten ja nicht so anspruchsvoll.
Du schreibst auch über Ratten, dass es eigentlich nichts bringt, wenn man gegen sie vorgeht. Also wenn man irgendwie versucht, sie zu vergiften oder im Gegenteil. Ne?
Ja, die Eliminationsstrategie, also nach dem Motto, das, was uns stört, rotten wir einfach aus. Mhm. Der Mensch neigt dazu, so zu denken, das klappt bei den meisten Tieren, über die wir jetzt hier sprechen, nicht. Also bei Krähen auch nicht, aber bei den Ratten schon mal gar nicht. Also bei den Ratten ist es folgendes, also wenn man da eine groß angelegte Vernichtungsaktion startet, dann sterben tatsächlich viele, also man kann den Bestand tatsächlich auch um 90% reduzieren, aber die restlichen, die da bleiben, die schnallen erstens, was los ist, also die wissen dann, dass das Witzige ist, Ratten können nicht kotzen. Mhm. Das ist eigentlich schlecht, weil dadurch können sie auch, wenn sie merken, oh, ich habe Gift gefressen, sie können es nicht loswerden. Okay. Aber dadurch hat die einen Todeskampf und durch diesen Todeskampf lernen die anderen Tiere, oh, da ist was, da darf ich nicht mehr ran. Und das hat einen pädagogischen Effekt. Das eine Tier stirbt, aber durch seinen langen Todeskampf lernt das andere Tier, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, also lassen die das Futter weg, machen einen Bogen rum oder aber... Sie entwickeln eben biologisch gesehen Resistenzen. Das geht ja, wie gesagt, wenn ich eine Wurfquote von 500 pro Jahr habe, dann sind viele Experimentiermodelle da und über die Jahre hinweg wird irgendeins genetisch darunter sein, der resistent eben gegen diese Gifte ist. Und außerdem, was auch noch zu beobachten ist, wenn Ratten merken, dass sie immer weniger werden, schmeißen sie die Fortpflanzungsmaschine an. Das heißt, die fallen dann übereinander her, machen Sex und dann explodiert dieser kleine Bestand und innerhalb von wirklich wenigen Jahren sind sie wieder in alter Stärke da.
Hm. Aber was macht man dann? Also ich meine, du widmest in deinem Buch den Ratten und dem Zusammenleben der Ratten und der Menschen ein ganzes Kapitel. Ja, das heißt, die sind ja ein großes Thema. Macht man da gar nichts? Ich meine, die übertragen ja auch Krankheiten. Ne?
Die übertragen wirklich auch Krankheiten. Das können Ratten. Also im Unterschied zu Krähen, dem man das also nur unterstellt hat, können Ratten in der Tat Krankheiten übertragen. Ein großes Problem ist beispielsweise auch, dass man jetzt in Berlin beispielsweise hier in Deutschland Ratten gefunden haben, die multiresistente Keime verbreiten. Mhm. Und zwar dadurch, dass sie das in der Kloake aufnehmen, die unter den Krankenhäusern läuft.
Ah.
Ja, dadurch die Antibiotika-Geschichte, die ja da in den Krankenhäusern läuft, kommen die multiresistenten Keime in die Kanalisation und dort werden sie dann eben von den Ratten aufgenommen und die verbreiten das dann eben also auch in Berlin und das ist natürlich ein echtes Problem. Ratten kann man eigentlich nur Herr werden, indem man wirklich ja die Abfallwirtschaft, das Abfallverhalten der Menschen erzieht. Wir dürfen einfach keine Lebensmittel mehr in die Kloaken schmeißen. Wir müssen auch gucken, wir sind ja wirklich schon auch fast schon paranoid, was die Mülltrennung angeht. Mhm. Ja? Also jeder, der bindet ja rechtzeitig seinen gelben Sack dann da draußen. Aber diese gelben Säcke, die sind ein Problem. Massives Problem. Also da gehen die Krähen ran, da gehen die Ratten dran. Das ist für die eigentlich ein Paradies. Wir müssen wirklich gucken, also auch bei den Abfallhalden, die großen Abfallberge, ja, in Deutschland sind sie jetzt nicht mehr so massiv vertreten wie in vielen anderen Ländern, ja, diese großen Abfallberge, die müssen verschwinden. Dadurch macht man natürlich solche Tiere nur stark. Das ist aber die einzige Methode.
Wenn wir schon bei, ich sag mal, etwas unappetitlicheren Tieren sind, da fällt mir ja immer die Kakerlake ein.
Ja.
Da hatten wir diese Woche hier in den Wissensnachrichten eine Meldung, New York hat ja bekanntlicherweise ein Kakerlakenproblem und Forscher haben Kakerlaken in New York untersucht und herausgefunden, dass sie, dass es sich eine neue Art gebildet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, die sich an die Kälte in New York angepasst hat und jetzt deutlich kälteresistenter ist als ihre Artgenossen. Ist das wieder so ein Beispiel für den perfekten Überlebenskünstler? Weil der Kakerlake sagt man ja ein Stück weit nach, die passt sich an alles an. Die überlebt auch alles.
Die seit 200 Millionen Jahren ist sie da. Also das ist ein Erfolgsmodell der Evolution. Wir müssen uns so davon verabschieden. Wir haben immer noch dieses alte Bild der Evolution. Unten haben wir das Gewusel, die Breite unten mit den Einzellern. Dann kommen die Insekten, dann wird es immer spitzer. Also die Pyramide, die Evolutionspyramide, die haben wir auch noch in den Schulen gelernt, wird zum Teil immer noch gelernt. Ganz oben an der Spitze ist der Mensch, weil wir uns einbilden, wir wären wirklich da die Krone der Evolution. Nicht mehr die Krone der Schöpfung, aber die Krone der Evolution. Mhm. Und das stimmt nicht. So ein Tier wie die Kakerlake, die ist 200 Millionen Jahre da, das heißt, die wird ja auch Küchenschabe genannt. Vor 200 Millionen Jahren gab es ja noch gar keine Küchen. Das heißt, die hat was ganz anderes gemacht als jetzt. Und als sie beispielsweise in den Atollen im Pazifik die Atombombenversuche gemacht haben, da sind alle Tiere in der Umgebung sind also kaputt gegangen, mit einer Ausnahme, die krabbelt da immer noch rum. Das waren die Kakerlaken. Die halten also auch diese Atomstrahlungen, die radioaktiven Strahlungen halten die also durchaus an. Und mich wundert das gar nicht, dass da sich eine neue Art entwickelt hat, die dann gegenüber Kälte robuster ist. Es gibt da mittlerweile auch Arten, die sind imstande, 2 Wochen also ohne jegliche Nahrung auszukommen. Es gibt Arten, denen kann man den Kopf abhacken, die machen trotzdem noch Sex und vermehren sich. Also, das geht alles.
Wahnsinn. Leg dich nicht mit Krähen an, wie Mensch und Tier zusammenleben können. So heißt dein Buch, dein neues Buch. Und Jörg, wir haben schon über vieles geredet, warum man das nicht tun sollte und wie, ich sag mal, die Tiere zurückschlagen. Zurückschlagen klingt immer so ein bisschen, als würden sie das bewusst tun. Das ist,
nee, eine Rache gibt es da nicht. Da gibt es keinen Rachegedanken, nein.
Und wir müssen natürlich auch noch darüber reden, warum du das Buch geschrieben hast und wie wir vielleicht das Zusammenleben von Menschen und Tieren auch ein Stück weit besser machen können für alle Beteiligten, was es da für Ideen gibt. Aber du hast so viele schöne Beispiele in deinem Buch. Mhm. Und vielleicht müssen wir noch zu ein, zwei Tierarten kommen. Wir wollen ja auch nicht alles verraten. Aber wo wir eben so beim Thema Intelligenz waren, ganz am Anfang, die Krähen, ne, die unterschätzt wurden, die sehr intelligent sind. Anderes Beispiel sind Kraken, die ja tatsächlich beeindruckende Tricks drauf haben. Ne?
Ja, die Kraken werden natürlich auch unterschätzt. Die gehören ja zu den Weichtieren. Das heißt, sie haben kein Skelett. Und wir haben ja vorhin schon von dieser Evolutionspyramide gesprochen. Die werden traditionell auch ziemlich weit unten eingeordnet. Das ist ein absoluter Fehler. Also die haben auch ein relativ großes und sehr komplexes Gehirn. Findet man auch wieder nicht diese Großhirnrinde, die man bei uns Menschen so findet. Jedenfalls nicht in dem Umfang. Und trotzdem können die also komplexe Probleme lösen. Also die können ja beispielsweise auch Marmeladengläser aufmachen. Vorausgesetzt, da ist keine Marmelade drin, sondern eine Garnele oder irgendwas. Es hängt halt immer vom Interesse ab.
Ich verstehe.
Ja, aber die sind eben auch Überlebenskünstler. Also man hat jetzt Messungen gemacht in den Ozeanen und bei den Kalmaren, die gehören ja dazu, ist es halt so, dass wir 3-mal so viele Tiere, Exemplare haben wie vor 70 Jahren. Und früher in der Nordsee, da hat man immer fleißig Heringe gesammelt und andere Fische, Makrelen und dergleichen mehr. Und mittlerweile hat man tatsächlich haufenweise diese Kalmare da drin, die kein Mensch also irgendwo wirklich da haben will. Weil sie einfach auch vom Klimawandel einerseits profitieren, dadurch, dass sie wärmeres Wasser mögen einfach. Sie sind ja wechselwarme Tiere, das heißt, je wärmer das ist, desto aktiver werden. Da entwickeln sie natürlich auch einen größeren Appetit.
Klar.
Und auf der anderen Seite haben wir Menschen auch in das ganze Artengefüge eingegriffen, indem wir eben massenweise Wale, beispielsweise Pottwale eben vernichtet haben, getötet haben. Das sind die traditionellen Feinde dieser Kraken. Und wenn die dann ausfallen, fehlen die Feinde des Kraken und dadurch kann er sich natürlich auch wieder mehr durchsetzen.
Ist das ein Problem? Also gefährlich werden die uns vermutlich nicht, oder?
Naja, die werden uns jetzt nicht so gefährlich. Also ich sag jetzt mal, ein größeres Problem sind andere Weichtiere, das sind die Quallen. Die sind richtig, Die sind doof. Also das ist, also das, da haben wir auch nicht jetzt die Intelligenzstruktur wie beim Kraken.
Die haben auch gar kein Hirn, oder?
Nee. Das sind, die sind also wirklich doof. Mhm. Aber sie sind auch doof für uns. Insofern die Bestände da dramatisch in die Höhe gegangen. Also und das, die haben also wirklich schon ganze Flugzeugträger lahmgelegt, weil diese neuen Flugzeugträger, die werden ja auch mit Atomstrom betrieben und dann gibt es ja dieses Kühlwasser, was dann eben gebraucht wird. Da kommt warmes Wasser raus und das lieben diese Quallen. Die kommen dann tatsächlich da mit ihren langsamen Schlägen, das ist ja auch sehr, sehr langsam, damit sie Energie sparen können, gehen sie eben dahin und machen zu. Verstopfen. Also sie haben in Schweden auch schon ganze AKWs verstopft. Also
wir reden von Atomkraftwerken. Ja. Quallen sind Probleme für Atomkraftwerke, ja. Das kann man mal festhalten.
Ja, also tatsächlich. Also die haben da schon mehrere Atomkraftwerke lahmgelegt, weil die einfach dann den Kühlwasserfluss dort eben verstopfen. Ja, und in anderen Zonen, beispielsweise im Schwarzen Meer, da redet man mittlerweile von Dead Zones. Das sind wirklich tote Zonen, wo kein Fisch mehr ist. Hm. Die einzigen größeren Tiere, die da noch leben, sind die Quallen, weil die schaffen es auch dort zu leben, wo kaum Sauerstoff ist. Das Sauerstoff ist eine ganz wichtige Geschichte für Tiere, die brauchen Sauerstoff. Aber die Quallen gehören eben definitiv zu den Tieren, die sehr wenig Sauerstoff brauchen. Und deswegen also auch in solchen Gewässern, die praktisch schon da bedroht sind, umzukippen, wo die Fische schon verschwinden, ja, da können die Quallen sich dann festsetzen. Und dann gibt es da wirklich ja kilometerweite, ja hektarweite Quallenteppiche, wo es dann also nur blibbert. Und das ist nicht nur unattraktiv, das ist also auch, sagen wir mal, für das Ökogefüge ist es sehr problematisch. Und die Fischer haben natürlich dann große Probleme, die können einfach nicht mehr fangen, keinen Fischfang mehr machen.
Jetzt haben die Quallen ja auch nicht das beste Image bei uns Menschen. Das ist bei Elefanten deutlich anders.
Ja,
die finden wir ganz toll. Aber die machen Menschen tatsächlich richtig Probleme, ne?
Ja, da sind wir jetzt natürlich dann auch mal endlich mal bei einer Tierart, die wir jetzt ja eigentlich sympathisch finden.
Ja, auch, ne? Also da wurde ja auch Zeit.
Jetzt so in der Frühstückszeit, dass wir da auch mal von einem Sympathen sprechen. Und Frühstück heißt übrigens beim Elefanten, dass der 300 Kilo Grünzeug pro Tag braucht. Und das ist das Problem. Der schiebt eigentlich immer Hunger. Der ist ja ein reiner Vegetarier. Mhm. Der kann ja nicht mal zwischendurch irgendwas jagen und sich da eine Eiweißration holen, sondern ist ein reiner Vegetarier und dann hat er Hunger. Und deswegen findet der einfach immer das interessant, was die Menschen im Ackerbau machen. Also die können dann in einigen Ländern Afrikas ist es so, dass sie 10-20% für die dortigen Ernteschäden dort verantwortlich sind. Das sind natürlich schon sehr konkrete Schäden für Länder, wo ja die Ernährungssituation so und so ein Problem ist. Mhm. Jetzt ist aber dann auch so, dass natürlich die Menschen sich das dann nicht gefallen lassen, gerade in den Dörfern, die versuchen sich gegen die Elefanten zu wehren und die Elefanten lassen sich das dann eben nicht bieten. Die überfallen dann eben auch ganze Dörfer, räumen also auch beispielsweise die Lebensmittelläger leer. Und in Indien hat man es immer wieder, auch in Afrika, in Südafrika, da machen die sich tatsächlich auch über die Schnapsvorräte leer. Die saufen sich die Hucke voll. Und man muss das immer, das sind meistens sind diese marodierenden Elefanten, die da durch die, das sind ja Banden, das sind Gangs, Rüsselgangs, sage ich jetzt mal, die machen sich da auf dem Wege. Das sind alles frustrierte Männchen. Ja, also die sind aus den verschiedensten Gründen frustriert, meistens weil sie kein Weibchen gekriegt haben, aber sie sind auch frustriert und da ist dann wieder der Mensch schuld, da ist wirklich der Mensch schuld. Die Wilderer dort jagen natürlich vor allem die Tiere mit den langen Stoßzähnen, das sind die weiblichen Führungselefanten, die fallen dann aus und dadurch sind die Männchen praktisch außer Kontrolle, die jungen Männchen. Die jungen Bullen haben keine alte Mama mehr, die sie irgendwo im Zaum hält und davon ab, und das haben Wissenschaftler nachgewiesen, sind die hoch traumatisiert. Das sind ja hochintelligente Tiere. Die sind dann traumatisiert und haben dann, ja, durch diese Traumatisierungen haben sie die entsprechenden Folgeschäden, dass sie eben beispielsweise eben sehr aggressiv sind, sehr reizbar sind und eben bei der Nahrungssuche auch gar keine Hemmungen mehr haben. Also es gibt da Geschichten in Afrika, dass sie wirklich Dörfer überfallen und dann auch Arbeitsteilung machen. Also einige Elefanten gehen in die Lebensmittelläger und andere Elefanten, die stellen sich dann an den Straßen auf und blockieren dort die Wege, damit keiner Hilfe holen kann.
Unfassbar. Gut, jetzt haben wir zumindest dann auch mal einen Sympathen im Programm gehabt, ja. Dann können wir ja auch wieder zu den anderen kommen.
Ja,
also wir waren ja eben schon so ein bisschen im kleinen Lebewesenbereich mit Kakerlaken, haben wir eben schon mal angesprochen. Können diese kleinen Tiere nicht möglicherweise viel mehr zu einem Problem werden? Also im Prinzip, wenn man so klein ist, wenn ich an Ameisen zum Beispiel denke, da schreibst du zum Beispiel, die können komplette Spielplätze entvölkern, weil sie ja sehr, sehr viele sein können, ne?
Ja, das also Insekten generell sind profitieren vom Klimawandel, sind ja auch wechselwarm. Je wärmer das ist, desto besser ist das für die. Mhm. Und wir haben hier gerade jetzt im süddeutschen Raum haben wir sehr viel mit sogenannten Superkolonien zu tun, der Ameisen. Die kommen jetzt gar nicht mal aus Südamerika, irgendwelchen exotischen Gebieten. Die waren eigentlich ursprünglich da in den südlichen Alpen beheimatet und dadurch, dass da jetzt in den Alpen auch immer wärmer wird, die Gletscher zurückgehen, der Schnee zurückgeht und dergleichen mehr, wandern die eben jetzt auch bei uns ein. Und das Problem dieser Superkolonien ist, wenn wir uns daran erinnern, im Wald, da haben wir ein Ameisenvolk, die bauen dann einen Hügel. Und wenn die dann auf ein anderes Ameisenvolk treffen, dann kracht's, dann gibt's Krieg. Und dadurch haben die eigentlich auch sich immer gegenseitig limitiert. Wir haben da nie Ameisenplagen gehabt, weil die einzelnen Stämme immer darauf geachtet haben, sich gegenseitig unter Kontrolle zu halten. Bei diesen Ameisen ist das aber jetzt anders. Sie kommen hier rüber. Und die stammen von einer kleinen Gruppe ab, von Ameisen, die es eben geschafft haben, hier rüber zu kommen. Und dadurch sind die alle verwandt. Das heißt, die ganzen Ameisenstämme, die jetzt hier sich niederlassen, die sind keine Feinde mehr, die bekämpfen sich nicht. Und dadurch bilden sich eben Superkolonien aus. Das sind dann tatsächlich mehrere Unterstaaten von einigen tausend Tieren, die aber tatsächlich in losem oder auch manchmal engeren Kontakt zu anderen Staaten gehen. Und auf einmal haben wir da Millionen her von Ameisen zusammen. Und in München ist das jetzt schon öfters passiert, dass die dann eben auf die Spielplätze gehen. Warum gehen sie da? Weil wir sind ja immer ökologischer geworden. Wir haben ja jetzt nicht mehr die alten Stahlgerüste da stehen, sondern das ist ja alles aus Holz. Ja. Das ist für eine Ameise natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Und da sind auch Kinder da, die krümeln, die ja noch nicht so sauberen Tischsitten haben. Da bleiben Essensreste übrig und dergleichen mehr. Das ist natürlich auch nochmal attraktiv. Und da kommt da so Millionen her von Ameisen daher. Und die können dann so einen Kinderspielplatz natürlich entvölkern. Klar. Die hauen ab. Und dann kommt da meistens die Keule der Verwaltung, der Stadtverwaltung, haut da wieder irgendwelche Pestizide drauf. Mit der Folge, dass die Tiere dann resistent gegen diese Pestizide werden. Davon haben wir ja schon gesprochen. Das können die Ameisen natürlich genauso wie die Ratten.
Klar. Ist das jetzt eigentlich schlimm, dass es zu diesen ganzen Konflikten zwischen Tier und Mensch kommt? Oder man könnte ja auch sagen, es ist ganz, ganz natürlich. Ne? In der Natur heißt es ja auch immer fressen und gefressen werden. Und am Ende sind wir Menschen in der Übermacht. Können wir doch zur Not irgendwie alles bekämpfen, töten was. Oder wenn wir ein bisschen netter sein wollen, halt dann irgendwie umsiedeln, wenn wir Probleme haben.
Naja, also wir werden diesen Kampf gegen die Tierwelt werden wir unmöglich gewinnen können. Auch das bilden wir uns immer wieder ein, dass wir dieses Problem irgendwo lösen können. Ich sage nur mal als Beispiel jetzt hier in Deutschland, und in anderen Ländern jetzt, sage ich, im Dschungel irgendwo unten sieht es ja noch viel übler aus, weil da sind ja noch andere Tiere, die wollen wir gar nicht kennen. Ja, aber hier haben wir jetzt beispielsweise die Zecke und die wird immer massiver verbreitet. Die sich nicht nur im Norden, sondern auch in die ganzen normalen Gärten. Ich fand das jetzt witzig, vor ein paar Monaten wurde eben veröffentlicht, dass in Deutschland der Insektenbestand um 70% zurückgegangen sei und wir würden das daran sehen, dass wenn wir Auto fahren auf der Autobahn, dass wir nicht mehr diese Flecken auf der Windschutzscheibe haben. Ja, das sind die Flecken auf der Windschutzscheibe. Die Zecke, die verursacht keine Flecken auf der Windschutzscheibe. Nee. Ja, und die war früher im Wald und hat dort geduldig gewartet, bis dann irgendwie ein Reh oder ein Wildschwein oder auch vielleicht mal der Förster vorbeikam und hat dann gesagt, okay, da lasse ich mich nieder und zapf da jetzt Blut an. So, jetzt hat sich das Ganze aber verändert. Das ganze Ökogefüge ist anders geworden und die Zecke hat einfach entdeckt, es gibt einen Platz, wo ich einfach viel leichter an meine Beute komme, an meine Opfer komme, die normalen Gärten. Man hat jetzt in Schwaben hat man Untersuchungen gemacht, dass fast in jedem normalen Garten und vor allen Dingen also auch in den gepflegten Gärten, also da, wo wirklich ganz akkurat die Hecke gestutzt wird, ja, wo also nirgendwo irgendwas verwildert ist, ganz normal, also wirklich der gepflegte Garten, da hat man dann also Zecken bis zu einer Höhe von einem halben Meter gefunden. Ja, und wenn ich jetzt da wieder hingehe und ich befestige das Vogelhäuschen oder ich stutze die Hecke oder sonst was, dann weiß die Zecke, der kommt irgendwann und dann gehe ich dahin. Die sind eben auch extrem angepasst und diese Zecken sind eminente Krankheitsüberreger, genauso wie eben die Mücken. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Ernteschädlinge, die sind jetzt bei uns so nicht verbreitet, aber beispielsweise in den USA haben die große Probleme mit allen möglichen Raupen, die denen da alles kahl fressen. Und denen fällt wirklich nichts mehr ein. Man versucht das jetzt natürlich auch eben mit genmanipulierten Pflanzen. Und ich finde das eben auch witzig, weil wir haben dann die Pflanzen genmanipuliert, aber die Tiere, die werden ihrerseits sich auch wieder genmanipulieren durch die Evolution. Und die Evolution ist als Genmanipulateur wesentlich besser als wir.
Das und noch viele, viele Beispiele mehr, die gibt's in deinem Buch Leg dich nicht mit Krähen an, wie Mensch und Tier zusammenleben können, wo wir jetzt nicht mehr zugekommen sind. Das gibt's auch in deinem Buch, nämlich Lösungsvorschläge und Beispiele, wie das Zusammenleben auch ein bisschen geschmeidiger laufen kann. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das, was du da so in deinem Buch zusammengeschrieben hast. Schaut mal rein, es ist auch sehr nett geschrieben, also man kann es sehr gut lesen und es ist sehr interessant. Wissenschaftsjournalist und Biologe Jörg Zittler war zu Gast in einem Sonntag. Für dich noch einen schönen Sonntag.
Ja, euch auch. Ciao.
Ciao, mach's gut.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.